deine Treue, dass du uns gegenüber treu bist, selbst wenn wir immer wieder untreu sind, Herr. Aber du bist treu, du bist gnädig, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und ich danke dir, Herr, dass du auch Gutes vorbereitet hast für den heutigen Abend. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist mich leitet in dem, was ich sage, Herr, dass du uns dein Wort offenbarst, dass du es verständlich machst, Herr, und dass wir ermutigt sind, dass wir ausgesandt sind durch dein Wort und dass wir es praktisch umsetzen, was du uns heute mitteilst. Amen. Ja, ich sag mal so, es gibt manchmal gibt's so Umstände, da geht es ganz, ganz schnell und manchmal dauert es auch länger. Was für Umstände, hi, servus, hi. Was für Umstände meine ich, wenn wir beten? Manchmal hast du gerade gebetet und schon hat sich's geklärt und manchmal betet man auch länger. Und ich habe das ja kürzlich erzählt, als meine Waschmaschine aufgehört hat zu schleudern. Da hatten dann meine Jugendlichen für meine Waschmaschine gebetet und auch ich habe nochmal für gebetet und dann habe ich die Hände aufgelegt und ja, dann hat sie wieder geschleudert. So, beim nächsten Waschgang hat es dann wieder geklappt. So. Und als das außerdem geklappt hat, habe ich gedacht, ja, ist eigentlich bescheuert, wenn die Waschmaschine jetzt funktioniert, warum ich dann damit nichts mache, weil mein Spülkasten war auch defekt, der hat dauerhaft getropft hinten raus, also dass da Wasser auf dem Boden war und hat dauerhaft vorne gespült, deswegen hatte ich meinen Hauptwasserhahn immer aus und dann, wenn Gäste da waren und auf dem Klo waren, haben sie irgendwann immer um Hilfe geschrien und das war einfach kein Zustand, das ist nicht wie ein König und Priester lebt, ne? Und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, dann lege ich dem Spülkasten einfach auch die Hände auf und jetzt funktioniert er. Preist den Herrn, ja, also da denke ich mir, ich will wirklich, wenn Handwerker anwesend sind, ich will nicht euch arbeitslos machen, aber ihr könnt auch beten. Genau. Ne, und also das waren so zwei Situationen, jetzt kürzlich einfach, da ging es ganz schnell irgendwie. Und es waren auch echt nicht wichtige Sachen, aber der Herr hat gewirkt. Aber manchmal dauert es irgendwie auch länger irgendwie. Und ich möchte gerne mit euch ein Gleichnis zu Beginn lesen. In Lukas 18 steht es ab Vers 1 und ich finde es in vielen Punkten sehr, sehr spannend und da sind viele Geheimnisse drin. Wir werden nicht dieses Gleichnis heute Stück für Stück beleuchten, aber so der Grundkontext, in dem es geht, das ist auch das, was wir uns heute angucken. Lukas 18 ab Vers 1. Er, also Jesus, sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Oder Neuen Genfer ist der letzte Satz so beschrieben, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Ich finde dieses Gleichnis sehr spannend, weil mich hat das immer so verwirrt mit diesem ungerechten Richter, der Gott nicht fürchtet und sich vor keinem Menschen scheut und so. Aber Jesus sagte ja nicht, er erzählt ein Gleichnis davon, wie der Vater ist oder so, sondern er sagt ein Gleichnis davon, wie Gebet ist, sage ich mal. Und wir sehen hier in dieser Situation, wo dieser ungerechte Richter irgendwann doch weich wird, soll uns zeigen, wie viel mehr wird Gott sich über uns erbarmen, der ja unsere Gebete sogar hören will. Den plagt es ja nicht, den müht es ja nicht, wenn wir beten, im Gegenteil. Er will ja, dass wir mit ihm reden. Und wie viel mehr wird er uns Recht schaffen. Aber es heißt ja halt auch, es ist nötig, alle Zeit zu beten, nicht nachlässig zu werden. Also es gibt immer wieder Situationen, da legst du nicht kurz die Hand auf und es ist getan, sondern es dauert manchmal halt irgendwie länger. Auch in Epheser 6, bei der gut bekannten, ich habe es glaube ich gerade schon gehört. Komm on, so muss das sein, so muss das. Genau, gerade bei der Waffenrüstung kommt am Ende auch, geht der Aspekt auch aufs Gebet über. Ich lese aber im Epheser 6, Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in dem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auf die Stelle gehen wir nachher auch nochmal tiefer ein. Dann heißt es in Kolosser 4, Vers 2, heißt es, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Oder ganz kurz formuliert, und den kennt ihr, glaube ich, auch alle, den Vers, aber wer ihn komplett schon umgesetzt hat, der möge sich melden. 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Das ist so ein, alles klar, okay. Und wenn ich das lese, muss ich sagen, ich muss zugeben, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich dauerhaft am Beten bin, ohne Unterlass bete. Aber ich möchte im Folgenden gerne euch ein paar Ermutigungen und ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie wir umso betender werden und auch bei Situationen, wo man vielleicht schon eine Weile dran ist, weiter dran bleiben kann. Und das Erste, was ich euch als Tipp mitgeben möchte, ist, dass auch wenn wir es vielleicht, oder ich persönlich, weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich es nicht immer schaffe, dauerhaft im Gebet zu sein, immer auf Empfang zu sein, immer ne, die Antenne ausgestreckt zu haben und sagen, Herr, wenn was ist, melde dich. Gell? Und das war interessant, letzte Woche, ich glaube es war am Donnerstag, war das letzte Woche, ja, da war ich unterwegs, ich arbeite ja im Elektrogroßhandel und ich war unterwegs von einem Kundentermin zurück zur Niederlassung. Mit dem Geschäftswagen bin ich gefahren und dann bin ich in einem Ort gewesen, den kannte ich schon ganz gut, da bin ich auch schon mal, ist mir schon mal der Motor ausgegangen bei einem anderen Fahrzeug. Mit einem anderen Fahrzeug bin ich da schon mal stecken geblieben und habe einen Traktor geholt. Ich kenne den Ort ganz gut, ich bin da immer nur beim Durchfahren, aber irgendwie, das ist immer interessant. Und ich bin gefahren und ich hatte eine Predigt gehört, also eigentlich war alles ganz normal. Und auf einmal, unabhängig von der Predigt, unabhängig von dem, was auf der Straße und so abging, hatte ich auf einmal so den Eindruck, ich soll rechts ranfahren, rechts in die 30er-Zone abbiegen und anhalten. Gut, bei so einem Eindruck, also wir sollen ja alles prüfen, aber bei sowas, wenn ich dann merke, okay, das ist jetzt nichts Gefährliches, das ist jetzt nichts, was gegen das Wort Gottes oder so spricht, da habe ich mir angewöhnt, das, ich nenne es die Lucky Luke-Taktik. Wenn ihr Lucky Luke kennt, ich kenne ihn nicht so gut, weil die Comics waren echt irgendwann so teuer, aber der ist ja schneller als ein Schatten, gell? Und ich versuche, wenn der Herr mir einen Eindruck gibt, klar, ihn zu prüfen, aber dann schneller zu sein als mein Zweifel. Versteht ihr, wie ich meine? Weil, bis du länger du nachdenkst, ne, dann wächst da das Unkraut auf und denkst irgendwann, nee, müssen wir doch nicht machen. Und deswegen in so einer Situation, natürlich, ich habe geblinkt, ich habe geschulterblickt und bin dann da eben in die 30er-Zone gefahren. Und war echt interessant, als ich so angehalten habe, so eine halbe Sekunde, bevor ich dann stehen geblieben bin, habe ich schon gemerkt, mein Handy vibriert dreimal. Okay, gucke ich drauf. Und in dem Moment hat mir ein Jugendlicher geschrieben, dass ich für seinen Hund beten soll. Und tatsächlich war nämlich es so, dass sein Hund hatte Tabletten geschluckt und dem ging es dann auch nicht mehr gut, glaube ich. Und dann war wirklich die Frage, also weil ist ja schon für einen Menschen auch schon nicht gut, wenn er zu viel abbekommt, aber bei so einem Hund, ne, ein kleines zierliches Lebewesen, da habe ich dafür gebetet, dass er halt nicht stirbt und dass er das überlebt. Habe Amen gesagt, auch, passt, sind wir weitergefahren. Und der hat ja überlebt jetzt, oder? Preis den Herrn, der Hund hat überlebt. Also ja, genau, preis den Herrn. Und versteht ihr, ich war jetzt nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, für seinen Hund zu beten. Aber ich war auf Empfang, dass als dann auf einmal der Umstand war, da hat ja auch nicht der Herr auf einmal gesagt, bete für den Hund, er hat erstmal gesagt, fahr rechts an. Na gut, wird schon passen. Und dann konnte er mich ins Gebet führen. Und das ist mein erster Tipp, also einfach auf Empfang zu sein, bereit zu sein für Gottes Reden und dann auch bereit zu sein, zu tun, was er einem dann sagt. Das Zweite, das ist ein bisschen längerer Kontext, da gehen wir aber auch mit rein, ist, ich möchte uns ermutigen, zu beten, auch dann, wenn wir nicht wissen, wie wir beten können. Der eine oder andere weiß wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Wir schauen uns zusammen an, Römer 6, Abvers 20. Römer 8, Abvers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich finde interessant, dass das alles im gleichen Kontext steht. Und dieses mit den unaussprechlichen Seufzern, da möchte ich drauf eingehen. Das, in der King James Version heißt es da, also in der alten, es gibt jetzt auch eine neue, in der alten, da heißt es Groanings too deep for words. Also es heißt auf gut Deutsch ein Stöhnen, was tiefer ist, als dass man es in Worte fassen kann. Auch interessant, diese Übersetzung. Oder ich lese mal den ganzen Kontext nochmal in der Neuen Genfer. Die Neue Genfer ist manchmal ein bisschen ausgeschmückt, sage ich ganz ehrlich dazu, aber da versteht man es auch ganz gut. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so wie es vor Gott richtig ist. Und deswegen, wenn wir vielleicht nicht wissen, wie wir beten sollen, der Geist weiß, wie wir beten sollen, also sollten wir im Geist beten. Und das Beten im Geist, ich glaube, das wissen die meisten, was damit gemeint ist. Gucken wir uns kurz an, 1. Korinther 14 wird es, daraus geht es auch hervor. 1. Korinther 14 haben wir schon mal intensiver angeschaut. Da geht es ja viel um Prophetie-Weissagung und Sprachengebet oder Sprachenrede und auch das alles in Bezug auf den Gottesdienst und so weiter. Und mir ist kürzlich mal aufgefallen, dass es da, also ich persönlich unterscheide deswegen da auch ein bisschen zwischen, dass zum einen Sprachenrede vorkommt und aber dann auch das Beten in Sprachen. Das ist interessant, also es ist beides mal, wenn es um Sprachen geht, dieses Wort Gnosis, aber dann ist ein unterschiedliches Verb, einmal reden und einmal beten. Und es ist also, auch wenn ich in einer natürlichen Sprache rede oder in einer natürlichen Sprache bete, sind es ja zwei unterschiedliche Dinge. Also weil hier manchmal mich Leute fragen, ob ich, wenn man in Sprachen betet, ob das erbaulich ist. Am Ende, ja, es ist erbaut dich selber und es passiert ja was. Du betest ja im Geist. Und so sehe ich das auch, ist ein Unterschied, wenn ich in Sprachen, oder mach mal, wenn ich im Verstand, also mit verständlichen Worten, rede, zur Gemeinde beispielsweise, dann werden diejenigen auferbaut, die die gleiche Sprache Deutsch in dem Fall sprechen oder zuhören. Aber wenn ich jetzt im Verstand bete, für euch beispielsweise, und ihr hört nicht zu oder ihr seid gar nicht anwesend, dann kann ja Gott trotzdem wirken. Versteht ihr, wie ich meine? Und deswegen bei der Sprachenrede und dem Sprachengebet, wo ja in 1. Korinther 14 das erklärt wird, wenn eine Sprachenrede von vorne gesprochen wird und alle hören zu, dann erbaut es die Leute, wenn eine Auslegung da ist. Aber beim Sprachengebet, da wirkt ja Gott auch. Also wenn ich nicht nur dir rede, damit du was hörst, sondern wenn ich bete. Also der Unterschied zwischen Rede und Gebet eigentlich ganz kurz gesagt. Und dieser Kontext mit Sprachengebet, der steht in 1. Korinther 14, ab Vers 13 oder ab Vers 14 müsste sein. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Und am Ende vom Tag ist es immer so, auch wenn wir 1. Korinther 14 durchlesen, Paulus ermutigt zu beidem. Ja, ist ja irgendwie klar, also wenn ich den ganzen Tag nur in Sprachen bete, ich glaube zwar, dass Gott wirkt und dass ich Gebetserhörungen erlebe, aber wahrscheinlich sehe ich die Gebetserhörung gar nicht, weil ich gar nicht weiß, dass ich gebetet habe. Aber ich glaube, niemand betet nur in Sprachen so. Und Paulus sagt, er redet mehr in Sprachen als wir alle, aber wir wissen, er hat auch im Verstand gebetet. Und die gute Kombi, denke ich, ist ein guter christlicher Lifestyle, sage ich mal. Und ich habe es halt immer wieder in meinem Leben gesehen, dass ich Situationen hatte, klar, da habe ich im Verstand was beten können oder gewisse Dinge an Gott richten können, aber wusste dann nicht wirklich weiter zu beten oder wusste vielleicht auch überhaupt nicht richtig jetzt zu beten. Was soll ich in dieser oder jener Situation jetzt an Gott wenden? Und dann das Sprachengebet in Anspruch zu nehmen, was ein Geschenk ist, was Gott uns gegeben hat. Und ich hatte da vor einem Monat etwa eine Situation, die war für mich tatsächlich sehr schwierig, also auch dafür richtig zu beten, sage ich mal, weil es ging im Konkreten darum, dass ich in einer schwierigen Situation war, aufgrund von meiner eigenen Sünde. So, und mir war klar, okay, Jesus vergibt mir, das war logisch, Aber deswegen waren ja die Auswirkungen meiner Sünde deswegen nicht verschwunden. Ne? Also wenn ich, mal ganz platt gesagt, wenn ich als Kind meinen Bruder geschlagen habe, klar, Jesus kann mir vergeben, aber das tut ihm trotzdem weh, mein Bruder. Versteht ihr, wie ich meine? Und so war das auch in dieser Situation. Das war im Konkreten nämlich so, ich arbeite ja im Elektrogroßhandel und ich hatte einen Geschäfts-PC bekommen und den habe ich für Geschäftssachen erhalten, dass ich Geschäftssachen da mache. Ich habe den aber auch privat auch benutzt, also auch außerhalb der Arbeitszeit und so. Und das wurde ein halbes Jahr später, haben die da so einen Scan irgendwie gehabt und haben gesehen, ich hatte halt Software drauf, die nicht vom Geschäft installiert war. So, das war einfach falsch, das war einfach Sünde. Ich habe mir aber einfach nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es so ein Problem geben könnte. Aber das auch einfach als Tipp, macht sowas nicht. Weil es war dann so, ich kam eines Mittags aus der Mittagspause zurück an meinen Arbeitsplatz und wollte mich anmelden. Und dann stand da dran, der Nutzer Jareb Wohlgemuth ist deaktiviert. Okay, da habe ich bei der EDV haben wir nachfragen lassen. Und dann haben die gesagt, der Nutzer bleibt deaktiviert. Und dann habe ich einen Haufen einige Telefonate gehabt und die haben irgendwie gesagt, ja, das, weil das irgendwie gegen die IT-Richtlinien verstößt und so, bleib ich deaktiviert. Und die Personalabteilung ist informiert und so und ich muss gucken, also die IT tut mich jedenfalls nicht aktivieren und so. Und dann habe ich meinen Chef nicht erreicht und konnte den Nachmittag dann nicht arbeiten und bin dann irgendwann nach Hause gegangen und ich konnte nicht mehr arbeiten, meinen PC musste ich dann einschicken an so eine IT-Ding, dass die den platt machen. Und ich wusste dann nicht mehr weiter. So, weil ich wusste, okay, ja, Jesus hat mir das vergeben, was ich gemacht habe, aber ich habe ja trotzdem, ich habe es ja gemacht und ich muss damit jetzt irgendwie umgehen und weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich muss da wirklich zugeben, ich war ziemlich im Unglauben dann an dem Abend und habe schon nach neuen Jobs geguckt. Ja, tatsächlich, weil ich konnte ja nicht mehr arbeiten, meinen Chef habe ich nicht erreicht, ich wusste nicht, ob es weitergeht. Und ich war dann schon so und habe dann so Jobs nachgeguckt, Kommissioniere am Nachtlager, Nachtdienst, keine Ahnung, warum ich sowas geguckt habe, aber irgendwie, ich dachte so, nachts habe ich Zeit, naja gut, aber schlafen soll man schon auch. Und also voll im Unglauben, ihr wisst ja, Glaube ohne Werke ist tot und das war aber wirklich, das waren keine Glaubenswerke, dass ich nach einem neuen Job suche. Also, und ich habe ja auch gebetet gehabt und so, aber irgendwie, ich war nicht im Glauben. Und während ich da so nach Jobs suche, kommt zu dieser Impuls so, bet in Sprachen. Und ich bete in Sprachen und ich war eigentlich den ganzen Tag, ich habe schon abgeschlossen so mit meiner Zeit im Großhandel so. Und als ich so in Sprachen bete, auf einmal kommt so ein Frieden und wieder so ein Glauben in mich rein. Und ich hatte da schon 7 Tabs oder so offen, wo ich dachte, da bewerbe ich mich, alles geschlossen, gelöscht, brauche ich gar nicht. Auf einmal, das war einfach weg, so dieser Unglaube, ist einfach verschwunden. Dann habe ich mich hingesetzt und den Impuls für das Allianzgebet geschrieben, das am nächsten Tag auch dann war. Das war eine spannende Zeit, der Feind weiß ja, wann er angreifen muss, uns sind seine Taktiken nicht unbekannt. Aber unser Herr ist größer, das ist gut. Und das war echt interessant, dann war ich da im Frieden, habe den Input dann geschrieben, bin schlafen gegangen und dann um Punkt Mitternacht, 0:00, ich habe auf die Uhr geguckt, hat mich der Herr dann nochmal geweckt und dann habe ich aufs Herz bekommen, noch um Gnade zu beten bei meinem Chef, weil ich habe ja den noch nicht mit ihm gesprochen und wusste jetzt nicht, wie es ausging. Gut, habe ich für ihn gebetet und mich dann wieder schlafen gelegt, das war kein langes Gebet. Und kurz gesagt war es dann so, dass also mein direkter Vorgesetzter, der hat mich nicht mit einem Wort gescholten oder ermahnt oder so, obwohl ich was falsch gemacht habe. Gell? Das fand ich krass. Er fand es nicht schlimm oder so. Er hat gesagt, das kriegen wir schon hin und so. Ich habe dann zwar aufgrund der IT-Sache, weil es auf Deutschland-Ebene war, habe ich zwar eine Abmahnung bekommen, ja, was dann so war, aber ich habe meinen Job behalten. Und dafür bin ich Gott dankbar. Ja. Preist den Herrn. Und was ich damit sagen will, ist nicht, ich will euch nicht ermutigen, zu sündigen, betet halt danach. Nein, das ist nicht die Aussage. Ich hoffe, das versteht ihr. Sondern ich will sagen, selbst in so Situationen, wo wir überhaupt nicht mehr weiter wissen, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt auch beten überhaupt. Ja, das war für mich so fast der Worst Case, so was irgendwie gerade passieren konnte, dass ich jetzt meinen Job verliere. Dann hat Gott uns eine Waffe gegeben. dass der Geist selber für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Und einfach dieser Moment, wo dieser Glauben wieder in mich reinkam, das habe ich mir gemerkt, hey, das weiß ich Bescheid, wenn mal wieder was ist. Und natürlich weiß ich auch Bescheid, wie ich meinen PC benutzen soll, das habe ich auch gelernt. So, das ist das eine, was ich da lernen durfte, dass im Sprachengebet, im Konkreten, das ist dann Beten im Geist gemeint, dass das ist immer möglich, egal ob du weißt, was du beten kannst oder nicht, in Sprachen kannst du immer beten. Und in dieser Situation auch, wo ich gerade erzählt hatte, war auch ein weiterer Aspekt, den spricht auch der Paulus an und interessanterweise im gleichen Kontext wie die Waffenrüstung, wo er sagt, eben, ergreift das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und dann eben betet im Geist und so weiter. Dann ist der nächste Satz, der finde ich echt interessant, der kommt von Paulus, Epheser 6, 19, betet auch für mich. Und die Bibel ermutigt uns da immer wieder dazu, also auch gerade im Neuen Testament, dass wir füreinander auch beten. Jakobus 5, 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Und auch in dieser Situation, als ich da gemerkt habe, okay, mit meinem Glauben ist gerade schwierig in dieser Situation, habe ich auch einige Leute eingeschaltet zum Gebet. Wir hatten auch beim Allianzgebet dann gebetet. Und das dürfen wir durchaus tun, dass wir füreinander beten. Und Gott möchte das, dass wir füreinander beten oder auch Gebet empfangen, Gebet auch anfragen bei unseren Geschwistern, weil wir ein Leib sind am Ende vom Tag. Und das heißt, wenn ein Glied bei diesem Leib leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und das soll nicht heißen, oh, wenn es ihm schlecht geht, dann geht es mir jetzt auch schlecht. Nein, sondern ich sehe es eher so rum, wenn jetzt meinem Bruder im Glauben, wenn er Hüftschmerzen hat, dann bete ich für ihn, als wären es meine Hüftschmerzen. Versteht ihr, wie ich meine? Also mit so einer Wichtigkeit für mich. Und dass wir so füreinander beten und eben auch Gebet empfangen. Ja, manchmal ist man sich, will der Feind, dass wir uns dazu stolz sind, irgendwie um Gebet zu fragen oder so, aber da drüber springen und sagen, doch, ich öffne mich auch für Gebet, schreibe jemanden an, wenn ich Gebet brauche aus der Gemeinde, weil das ist gut, das verändert. Auch die Apostel haben das gemacht. Auch interessant finde ich Apostelgeschichte 12, schneide ich kurz an. Apostel Petrus war im Gefängnis. Also irgendwie andauernd waren die im Gefängnis, aber nicht wegen böser, sondern wegen guter Werke. Und er war im Gefängnis und dann heißt es, Apostelgeschichte 12, Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als Herodes ihn vorführen lassen wollte, er war ganz schön knapp also, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und dann wurde der da rausgeführt. Und ich finde das so schön. Zum einen der Aspekt, die Gemeinde hat ohne Aufhören für ihn gebetet. Und er, und das ist ja auch in Ordnung, das zu machen, hat in dieser Nacht, er hat geschlafen. Aber die Gemeinde hat für ihn gebetet und dann kam der Engel des Herrn und hat ihn sanft, weiß ich nicht, wie sanft es war, aufgeweckt und da rausgeführt. Und also das finde ich auch schönes, ermutigendes, einen schönen ermutigenden Bericht, wie Gebet verändert. Ja? Und sie haben ja nicht in das Gefängnis reingucken können, wo ist er da, wie sieht es aus und so. Sie haben dort, wo sie waren, für ihn gebetet und es hatte Kraft und hat ihn rausführen können, der Engel des Herrn hat ihn dann rausführen können. Und als letzten Punkt bezüglich Gebet möchte ich uns noch ermutigen, auch dann zu beten und, ich sage mal, im Gebet dran zu bleiben. Was hast du gesagt? Hast mein Skript gelesen, unglaublich. Finde ich gut. Genau, dass man auch dann betet, wenn man nichts sieht oder, ich habe mal geschrieben, keine Fortschritte sieht. Und ich möchte gerne ein Zeugnis aufgreifen, das war, glaube ich, letzte Woche, viele kennen es schon, aber es hat mich sehr ermutigt, weiter zu beten und im Gebet dran zu bleiben. Und ich erzähle es mal aus meiner Perspektive diesmal. Ich hatte einen Jugendlichen bei uns in der Jugend oder einen jungen Erwachsenen, der war theoretisch schon übers Jugendalter raus, aber passt schon. Und er war ein oder zweimal in der Jugend bei uns. Und sobald ich also sobald ich den Namen weiß, also spätestens, wenn ich den Namen weiß, landet er bei mir, ich sag mal, auf der Gebetsliste. Und da habe ich für ihn halt gebetet, so einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder so. Und er war dann aber schon nicht mehr da. Also er kam ein, zwei Mal und dann war er schon nicht mehr da und ja, dann war er schon auf der Liste. Ne? Gut. Und ich hatte so das Gefühl, okay, weiter zu beten. Ich wusste zwei, drei Sachen, die bei ihm waren, wo ich für beten kann. Ja, und dann war halt ein Monat mal vorbei, dann waren zwei Monate vorbei, drei, vier, ich glaube halbes, jetzt glaube ich, dreiviertel Jahr, wenn ich es richtig etwa rechne, war vorbei und ich hatte ihn immer noch nicht weggelegt, so von meiner Gebetsliste, sage ich mal. Also, weil irgendwann ist es leider einfach so, dass Leute, die ewig nicht mehr die Herde besucht haben, irgendwann tue ich dann schon gucken, ich bete halt auch gern für die Leute, die da sind irgendwie, da weiß ich, wofür was ich bete, aber bei ihm, ich wusste, ja, da ist, es ist noch nicht durch, irgendwie, ich bin da noch, ja. Und es war auch nicht so, dass ich jeden Tag eine Stunde für ihn gebetet habe, ne? Immer wieder ein, zwei Sätze und etwas in Sprachen, aber ich bin dran geblieben, ohne was zu sehen. Und dann hat es mich so ermutigt, als du letzte Woche das erzählt hattest, dass bei dir der Azubi zu dir kam und über Gott geredet hat mit dir und am Ende vom Tag ein Übergabegebet gebetet hatte mit dir, was mich wirklich echt ermutigt hat, weil ich habe nie was gesehen, aber der Herr hat gewirkt an seinem Herzen und hat dann jemand anderen zum Ernten oder was, ne, der eine gießt, der andere erntet und so weiter, die Gartenkunde des Geistes ist uns bekannt, aber das ist ja, freut mich einfach, dass der Herr das dann so geregelt hat. Ich wusste zwar, dass er bei dir in der Bank arbeitet, aber eigentlich, klar, hätte ich mir dann denken können, dass er früher oder später. Also, aber es hat mich mega ermutigt. Ja. Und ich glaube, solche Dinge, die sollen wir auch nicht vergessen, dass wir uns das vor Augen halten, einfach wo Gott gewirkt hat, um ermutigt zu sein, auch wo zu beten, wo wir jetzt aktuell nicht sehen, was für Fortschritte geschehen. Und in vielen Dingen, denke ich, werden wir es vielleicht auf der Erde auch gar nicht sehen, aber später dürfen wir es dann alles anschauen, was der Herr doch wirken konnte durch unsere Gebete. Genau, und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, dran zu bleiben im Gebet, in diesem auch beständigen Gebet. Ja, wie gesagt, es ist nicht alles sofort geklärt, und vielleicht hast du einen Umstand, da betest du schon seit Monaten, vielleicht Jahren. Ich möchte dich ermutigen, weiter zu beten, dem Herrn zu vertrauen. Und wo dir die Worte ausgehen oder wo du in Situationen kommst, wo du keine Worte erst hast, bete im Geist, bete in Sprachen. Lass ihn ausdrücken, was auf Gottes Herzen ist. Und nimm das auch in Anspruch, dass andere für dich beten und bete für andere. Nimm das Gebet in der Gemeinde in Anspruch. Und sei nicht entmutigt, wenn du keine Fortschritte, keine Ergebnisse siehst, sondern sei ermutigt, dass der Herr wirkt und das ist nicht abhängig von dem, was du siehst. Amen. Amen.